HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Heiner Blum. Mein Name ist Klaus Walter. Guten Tag, Herr Blum.
Hallo.
Oder besser, Herr Professor Heiner Blum. Sie sind ein ziemlich vielseitiger Mensch und wenn ich Sie nach Ihrem Beruf frage, sind Sie erstens Lehrer, sind Sie zweitens Künstler oder drittens Wissenschaftler?
Also ich bin erstmal Künstler und dann unterrichte ich eben sehr gerne auch an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.
Also in erster Linie Künstler.
Würde ich sagen. Und wir wollen ja heute, glaube ich, relativ viel über Musik sprechen. Da muss ich sagen, da ist meine Perspektive eher, dass ich ein Fan bin und trotzdem ganz viel mache, was sich auch irgendwie sehr professionell anhört. Aber das kommt dann nicht daher, dass ich das irgendwo gelernt hätte, sondern das ist einfach eine Leidenschaft von mir.
Ah ja, also Leidenschaft auch zum Beruf gemacht sozusagen?
Ja, was die Musik betrifft, eigentlich nicht. Ne? Das gehört auch gar nicht zu meinen Kernaufgaben jetzt als Professor für experimentelle Raumkonzepte. Das habe ich mir also als Bonus zurechtgelegt.
Professor für experimentelle Raumkonzepte, genau, danach wollte ich Sie fragen, an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.
Ja.
Was verstehen Sie unter experimentellen Raumkonzepten?
Also zunächst mal war es so, dass die Stelle vor 19 Jahren, so lange mache ich das schon, so ausgeschrieben war.
Dazu muss man vielleicht sagen, Sie sind 1959 in Stuttgart zur Welt gekommen,
Damit
wir so ein bisschen einen biografischen Eindruck haben.
Ja.
Und jetzt seit 19 Jahren an der HFG.
Richtig. Und diesen Begriff experimentelle Raumkonzepte hatte sich damals extra für die Stellenanzeige in der Zeit der Soziologieprofessor ausgedacht. Also das gibt's normalerweise gar nicht so, dieses Feld. Es nimmt sehr viel Platz ein auf der Visitenkarte. Alle Leute sind immer sehr beeindruckt. Und ich habe mich bemüht, dieses Feld auszufüllen und es geht da eigentlich um Räume ja in allen Möglichkeitsfelder. Also zum einen geht es natürlich um Rauminstallationen, um urbane Räume, aber auch um soziale Räume. Es geht aber auch um virtuelle Räumlichkeiten.
Können Sie mal ein Beispiel geben?
Ja, was ich noch sagen wollte, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man als junger Künstler seinen eigenen künstlerischen Raum entdeckt. Also jeder Student kommt ja, sagen wir mal, mit einer bestimmten Disposition an Möglichkeiten an die Hochschule. Meistens wissen die Leute noch gar nicht, wo sie performen wollen und wo sie vielleicht einfach auch die größten Qualitäten haben. Und da helfe ich ihnen eigentlich dabei, das rauszufinden.
Sie haben ganz viele Projekte. Das Hauptprojekt, über das wir heute reden wollen, das ist Robert Johnson Theorie und das findet in einem Club in Offenbach an der Grenze nach Frankfurt statt, im Robert Johnson eben. Darüber wollen wir gleich reden, aber Sie haben so viele verschiedene Betätigungsfelder. Da gibt es zum Beispiel noch das Institut für soziale Choreografie. Was ist das?
Ja, das fing im Grunde genommen an mit einer Zusammenarbeit mit William Forsythe. Da reden wir jetzt so
William Forsythe, der Ballettmaestro der Lange in Frankfurt.
Da reden wir jetzt so plus minus über das Jahr 2000. Forsythe war da plötzlich der Intendant des Theater am Turms im Bockenheimer Depot. Und er hat zu der Zeit zu mir Kontakt aufgenommen und mich gefragt, ob ich da ein Clubprojekt machen wollte. Der Name war Schmalclub. Und die Idee für den Schmalclub war, dass wir eigentlich einen Club machen sollten, praktisch immer zwischen dem, was da gerade aufgebaut war im Theater, also vom Ballett oder von Kühnel und Schuster, die damals Schauspiel gemacht haben, und eben immer in Zeiten, wo was frei war. Deswegen heißt es Schmalclub, weil wir uns quasi immer in so eine Lücke quetschen sollten. Und da war sehr interessant, dass wir, wenn ich sage wir, das war eben eine studentische Gruppe der HFG und ich, uns überlegt haben, wir wollen praktisch, auch wenn wir im Theater sind, kein Theater machen, keine Performance, kein Ballett, keine Musikaufführung. Also wir haben uns alle klassischen Begriffe verboten und haben eben dann das gemacht, was übrig blieb, und das waren 25 unterschiedliche Clubs, die alle total verschieden waren, wo eben das Wichtige war, und jetzt kommen wir zum Thema soziale Choreografie, dass das Publikum nicht quasi so ein passives Publikum war, was auf eine Bühne geguckt hat, sondern die waren eben auch immer voll mit Aktivitäten eingebunden. Und da haben Steve Falk, der damalige Choreograf von Forsythe, und ich eben diesen Begriff soziale Choreografie geprägt und haben dann irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, wir machen dann noch ein Institut dazu.
Es ist nicht das einzige Institut, an dem Heiner Blum tätig ist. Sie sind dann noch beim Institut für Klangforschung, beziehungsweise das haben Sie selbst gegründet 2013. Ja. Was ist das?
Das ist im Grunde genommen ein Abfallprodukt von Robert-Johnson-Theorie. Über das sprechen wir ja dann gleich noch ein bisschen ausführlicher. Also ich habe dann vor 6, 7 Jahren angefangen, diese Theorieveranstaltung auf dem Dancefloor von Robert-Johnson zu machen. Und dann lag natürlich nahe, wo Theorie ist, sollte auch Praxis folgen. Und wir haben im Publikum da sehr viele junge Produzenten. Man muss eben dazu wissen, dass es für Leute, die funktionale elektronische Musik produzieren wollen, eigentlich keine Ausbildungsmöglichkeiten gibt.
Die müssen funktionale elektronische Musik, so nennen Sie das. Wie würden Sie das definieren?
Naja, wenn man die Platte spielt im Robert Johnson, dann sollten die Leute den Drang verspüren, sich bewegen zu wollen.
Ah ja, okay.
Das ist in dem Fall die Funktion oder die Idee von der Musik. Wie gesagt, für diese Leute gibt es keine Ausbildungsperspektive und das Institut für Klangforschung ist quasi ein Versuch, das zu ändern. Wir haben zuerst mit einem E-Mail-Verteiler angefangen von eben jungen Produzenten, die ich eben so kenne oder die sich so gegenseitig empfohlen haben. Haben Workshops gemacht im Tonstudio der Städelschule. Inzwischen haben wir ein eigenes Tonstudio und eine Etage für Studios, die eben junge Produzenten mieten können, in den Zollamtstudios in Offenbach. Und wir machen da regelmäßig Technik-Workshops. Und wer
macht die? Also sind das dann wiederum arrivierte Produzenten, richtig. Musiker?
Genau, also das Konzept ist ähnlich wie bei Robert-Johnson-Theorie. Wir versuchen einfach die besten Leute zu kriegen, die wir kriegen können. Ja. Und das sind dann Leute, weiß ich nicht, wie Roman Flügel oder wie Adam Hart oder Lupo Lubich, Mastering-Ingenieur. Der war früher bei Duplets in Mastering und jetzt bei Kalix in Berlin. Oder Sasse, ein Hausproduzent. Die Leute müssen natürlich ein gewisses pädagogisches Geschick haben, aber das kriegt man dann relativ schnell raus, wer da Interesse und Möglichkeiten hat. Und wir machen da in lockerer Folge Workshops. Die Idee wäre schon, irgendwann da tatsächlich auch eine richtig amtliche Ausbildung draus zu machen.
Mhm. Wie sind Sie selbst jetzt zu Techno und House gekommen? Sie sind ja jetzt mit Verlaub vom Biografischen her.
Ja.
Würde man denken, naja, Rockmusik oder sowas in die Richtung.
Ja.
Hatten Sie so ein Initiationserlebnis oder so?
Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass man sich als junger Mensch und dann auch als Kunststudent sehr stark für Musik und auch für Partys interessiert. Bei den meisten Menschen hört so ein gewisses Interesse dann so ab Ende 20 irgendwie auf. Da bleibt man dann bei der Musik, die man bis dahin gehört hat. Und komischerweise gab es diesen Punkt bei mir nicht.
Ja,
also ich
weiß nicht, das ist
wahrscheinlich in irgendeiner Form ein Defekt. Aber ich habe mich eben, so wie ich mich auch für bildende Kunst immer weiter interessiert habe, auch für Musik immer weiter interessiert. Da bin ich einfach nicht stehen geblieben und Techno House fing eigentlich so an, dass ich eines Tages mal in Frankfurt am Delirium, das war damals so der wichtige Plattenladen zu diesem Thema, nicht vorbeigegangen bin, sondern habe einfach gedacht, ich guck mal. Was da passiert, bin dann da in den Keller gegangen, habe ein paar Platten mitgenommen und dann war ich verloren.
Ah ja, okay. Also ich glaube, das hört man schon raus, so eine gewisse Neugier ist schon sehr wichtig in Ihrem Beruf und in Ihrer Arbeit. Ne?
Generell vielleicht?
Ja, generell, genau. Ja. Apropos Musik, Sie haben auch Musik mitgebracht, die auch mit der Reihe Robert-Johnson-Theorie zu tun hat, zu der wir gleich kommen, aber wir wollen erstmal ein Stück Musik hören. Was haben Sie mitgebracht als erstes?
Zuerst hören wir Kraftwerk Nummern oder Numbers und Kraftwerk ist natürlich für Robert-Johnson Theorie der Dreh- und Angelpunkt. Also wir haben jetzt fast 50 Veranstaltungen gemacht. Es gibt kaum eine, in dem der Name Kraftwerk nicht erwähnt wird und wir hatten auch Wolfgang Flühr von Kraftwerk schon zu Gast und da kommt man einfach nicht drum herum.
Kraftwerk mit Nummern im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Kraftwerk aus Düsseldorf. Heiner Blum ist heute zu Gast. Er hat diese Musik mitgebracht. Kunstprofessor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Erfinder der Reihe Robert Johnson Theorie, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Clubkultur. Was ist genau Robert Johnson Theorie, Heiner Blum?
Das mit dem Erfinder, das stimmt nur so fast, weil man muss sagen, die Ursprungsidee, er wehrt sich da so ein bisschen dagegen, kommt von dem Professor für Kunstgeschichte an der HFG, Christian Janicke. Der hatte mich so 2010 angesprochen. Ihm war da ein Buch in die Hände gefallen, da ging es um Presets und das hat Johannes Ullmeier geschrieben beim Surkamp Verlag erschienen. Presets sind praktisch zum Beispiel in der elektronischen Musik das, was in einem Synthesizer schon an Tönen irgendwie so als Angebot drin ist und wo man irgendwie überlegt, macht man damit was oder geht man darüber hinaus. Und Christian Janicke, der hatte sich damals überlegt, dass es Presets auch in der bildenden Kunst geben könnte, hat ein Seminar drüber gemacht und am Semesterende hat er gesagt, er würde doch mal gerne den Johannes Ullmeier einladen. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, dass man das auf dem Dancefloor vom Robert Johnson macht. Und ich habe dann noch Thomas Meinecke mit dazu eingeladen.
Den Schriftsteller und Musiker.
Richtig. Und Johannes Ullmeier hat dann auf der Clubanlage Sounds von einem Tomographen aus einer Klinik gespielt und dazu referiert. Und ich habe mit dem Thomas Meinecke über die Presets des Yamaha DX7 gesprochen. Es war so ein bisschen zusammengepatcht, aber es war eben so, dass die Leute uns nicht mehr in Ruhe gelassen haben, beziehungsweise mich, haben gesagt, es war so toll, wir müssen das jetzt dauernd machen. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen.
Diese erste Veranstaltung?
2010, schätze ich mal. Und es war dann eben so, dass ich natürlich wusste, wenn ich das anfange, komme ich noch weniger raus, habe ein bisschen überlegt und ja, dann ging es irgendwie los und jetzt haben wir bald 50. Jubiläum.
Robert Johnson heißt der Club, in dem moderne elektronische Musik läuft. Robert Johnson war ein Pionier des Blues. Warum heißt der Club eigentlich Robert Johnson?
Ja, vielleicht erstmal erzählt, warum es den Club überhaupt gibt.
Gerne.
Also wie gesagt, ich bin vor 19 Jahren nach Offenbach gekommen und ich bin dahin gekommen, eigentlich wegen einem, ja, man kann sagen, so Underground-Club, den es gab damals in der Fahrradhalle. Da habe ich ein paar Mal aufgelegt, haben mich Leute eingeladen und ich habe zu der Zeit eine Wohnung und Atelier, am besten beides zusammengesucht. Das habe ich eben dann in Offenbach gefunden. Dann habe ich am selben Tag mich an der Hochschule beworben. Diesen Club in der Fahrradhalle gab es dann bald nicht mehr. P-Club hieß der und dann habe ich irgendwie gedacht, naja gut, wenn es keinen Club gibt, muss man einen machen. Und ich wurde da angesprochen von dem Betreiber des MTW, Klaus Unkelbach. Der hat mir da eine leere Etage gezeigt im MTW-Gebäude und ich habe dann eben Atta Matsias und Sebastian Kaas überredet, da einen Club zu machen. Es war ein bisschen eigennützig, würde ich sagen.
Atta Matsias mittlerweile oder schon seit langer Zeit einer der gefragtesten DJs, auch als Gastronom tätig in Frankfurt. Und dazu muss man sagen, das ist für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, ein wunderschön gelegenes Haus direkt am Main. Der Main fließt vorbei und wenn die Nacht dann lange wird und wenn die Sonne aufgeht, sieht man die Sonne, wie sie über dem Main quasi aufgeht als Clubbesucher. Sehr schöner Ort. Und ja, warum Robert Johnson? Das war die Frage. Warum heißt das so?
Es gab so einen ganz peinlichen Arbeitstitel für den Club, nämlich Chameleon Club.
Oh.
Ja, aus dem Grund, weil wir überlegt hatten, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ein anderes Format oder einen anderen Betreiber damit reinzunehmen. Den Samstag wollte Atta machen, Freitag hätte Schantl machen können, der eben das Lasagna-Essay bis dahin gemacht hat. Und am Sonntag hätte es den Peak Club geben können, der in der Fahrradhalle war. Aber Atta war dann doch so selbstbewusst zu sagen, das kann ich irgendwie alles selber. Dann war der Name Chameleon auch nicht mehr so gefragt. Und der Name kam letztendlich von Tobi Rehberger, Künstler in Frankfurt, der sich zu der Zeit irgendwie eine Platte gekauft hatte von Robert Johnson. Und die Strategie war eigentlich zu gucken, was liegt möglichst weit weg von der Erwartungshaltung der Leute. Und auf der Ebene ist es irgendwie eingeschnappt und hat funktioniert und funktioniert bis heute noch.
Mhm. Ja, und hat sich schnell etabliert als einer der schönsten und interessantesten Clubs mit einer sehr eigenen, sehr sparsamen Architektur. Was würden Sie sagen als Kunstprofessor? Wie sieht die, erstmal vielleicht auf der Beschreibungsebene, wie sieht die Architektur aus und welche Bedeutung hat die für die Situation und die Stimmung in so einem Club?
Ja, also es gab auf dem Weg zwei wichtige Termine. Der erste Termin war der, wo ich Klaus Unkelbach überredet habe, diesen Club zu machen. Ich habe ihm da schon vorgeschlagen, dass Atta da federführend sein sollte. Dann habe ich dem Atta gesagt, so jetzt wird's ernst. Und Atta hatte sich dann gerade ein paar, neues Paar Schuhe gekauft und hat dann den Schuhkarton genommen und hat in diesen Schuhkarton ein paar weiße Klötzchen reingebastelt aus Pappe. Und mit diesem Kasten Schuhkarton mit den Kästchen drin, sind wir hingegangen und Klaus Unkelbach hat gesagt, sieht super aus, machen wir. Und so wurde es dann irgendwie umgesetzt. Und das Ganze entstand eigentlich dadurch, Atta hat da schon sehr viel auch in anderen Städten aufgelegt zu der Zeit und alle Clubs haben ihm nicht gefallen. Und er hat im Grunde genommen alles weggelassen, was ihm immer in Clubs nicht gefallen hat. Und deswegen ist da so eine ganz minimalistische Kiste übrig geblieben. Mhm. Und so sieht es heute eigentlich auch noch aus.
Ja, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Schuhkarton, etwas größer. Und wie gesagt, diese wunderbare Fensterfront zum Main hin spielt eine große Rolle.
Es gab
Rolle.
Dann noch viel mehr Fenster ursprünglich. Also die, wenn man reinkommt, rechts die ganze Seite war komplett eine Fensterfront, total schön. Das mussten wir aber dann aus akustischen Gründen zumachen.
Mhm. Robert Johnson Theorie ist also, wie wir gehört haben, eher zufällig entstanden und wurde dann zu einer regelmäßigen Reihe, wo viele verschiedene Künstler, auch Türsteher oder auch Booking-Agenten, alles was mit dem Nachtleben zu tun hat, schon zu Gast waren und aus ihrer Praxis erzählt haben. Wir wollen vielleicht mal einen kleinen Höreindruck uns gönnen. Und auch Ihre Erinnerung testen, Heiner Blum, denn ich habe einen kurzen Mitschnitt dabei von einer Robert-Johnson-Theorie-Veranstaltung. Sie wissen nicht, worum es sich handelt. Die Tonqualität ist nicht so ganz optimal, ich muss mich dafür entschuldigen, aber es ist auch nur ein kurzer Ausschnitt. Mal schauen, ob Sie erkennen, wer da die Techno-Welt erklärt.
Das ist sozusagen dann der Untergang von Roland. Man hat versucht dann, also sich von analog auf digital zu verlegen und dann billige kleine Rhythmuscomputer rauszubringen. Und die klingen so schlecht, dass es eigentlich wieder ganz toll ist. Man hat wieder den Beweis angetreten, dass man auch mit den billigsten Maschinen die größten Welthits programmieren kann.
Man hat den Beweis angetreten, dass man mit den billigsten Geräten die größten Welthits produzieren kann. Wer war das?
Das müsste Roman Flügel gewesen sein. Die Veranstaltung hieß von 101 bis 909. Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt jemanden anrufe und sage, ich möchte mit dir eine Robert-Johnson-Theorie-Veranstaltung machen, dann können die Leute nicht einfach irgendwas erzählen oder einfach sagen, warum sie toll sind. Die kriegen meistens eine Aufgabe von mir. Und ich wusste eben bei Roland Flügel.
Roman. Schöner Versprecher.
Roman Flügel wusste, dass er praktisch diese ganzen Roland Drum Machines hat, die quasi in der Welt des Techno absoluten Kultcharakter haben und auch, sagen wir mal, in den Geburtszeiten von Techno House überhaupt nicht wegzudenken sind. Und ich habe ihn eben gebeten, auf einen Tisch mal alle diese Geräte zu stellen, nacheinander fortzuführen und auch ein paar Platten einzuspielen, die damit produziert wurden.
Und der Titel von 101 bis 909 bezieht sich darauf, dass diese Roland-Geräte so durchnummeriert sind. 808, 909 und so weiter. Das war die Veranstaltung Nummer 4, Robert-Johnson-Theorie Nummer 4. Was waren für Sie so besondere Höhepunkte? Also waren wahrscheinlich alle sehr interessant, aber besondere Höhepunkte?
Ja, also man ist natürlich so stolz drauf, bestimmte Leute überhaupt bekommen zu haben. Also zum Beispiel hatten wir mal Dick Heptich da, der ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat über Subculture. Dann Mark Fischer war da gewesen, der vor kurzem leider verstorben ist.
Ein britischer Kritiker, Kunstkritiker und
Kapitalismuskritiker, genau. Ja. Erwähnt wurde auch von Ihnen schon der Türsteher Sven Marquardt, den ich aber auch dadurch bekommen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte sein fotografisches Oeuvre vorstellen. Also viele wissen ja gar nicht, dass er ein sehr passionierter Fotograf ist, in der DDR aufgewachsen, sich da quasi in der DDR-Subkultur irgendwie durchgeschlagen hat. Das war praktisch dann mehr das Thema, über die Türsteherei haben wir dann eher weniger geredet.
Er ist Türsteher im Berliner Bergheim-Club.
Ja.
Und aber wo wir gerade das Wort Türsteher haben, welche Bedeutung hat die Türpolitik?
In einem Club?
Ja.
Ja, also was sehr interessant war beim Robert Johnson, dass wir das in der Zeit aufgemacht haben, wo es Zwischenfälle auch gab an den Türen in Frankfurter Clubs, auch sehr gewalttätige Zwischenfälle, und Atta hat überlegt, wie man dagegen steuern kann, und im Robert Johnson stehen seitdem eigentlich vom ersten Tag an nur Frauen an der Tür. Es gibt ein paar starke Jungs eben so im Hintergrund, und das ist sehr wichtig, dass man da einfach auch deeskaliert. Ja.
Und das funktioniert?
Funktioniert sehr gut, ja, und teilweise machen die Türsteherinnen bei uns auch Karriere, also zum Beispiel Anne Imhoff, die bei mir studiert hat lange Zeit und Türsteherin am Robert Johnson war, macht jetzt den deutschen Pavillon für die Biennale in Venedig.
Oh, das ist auch eine Karriere.
Ja.
Und da spielt auch ihre Türsteherin-Tätigkeit eine Rolle?
Auf jeden Fall,
ja. Also wie, inwiefern?
Wie soll ich sagen, eine Tür zu machen, ist ja im Grunde genommen auch sowas wie ein Studium. Ja.
Mhm.
Und es gibt auch eine Performance von ihr, die hat sie, glaube ich, im Portikus gemacht, die sich auch auf diese Zeit bezieht.
Das heißt, es geht auch darum, die richtige Mischung im Club sozusagen herzustellen.
Auf jeden Fall. Ne? Also der DJ ist natürlich dafür zuständig, die richtige Mischung an Musik bereitzustellen. Und es ist ja auch so, wie wenn man selber eine Party macht, ne? Dass man überlegt, wen man einlädt. Und so macht man das in einem Club eben auch in einem größeren Maßstab und guckt natürlich auch, dass der Mix von Leuten stimmt.
Der Mix von Leuten bei Robert Johnson Theorie, man muss vielleicht noch den Rahmen so ein bisschen erklären, das ist immer am Samstagabend um 10 vor der eigentlichen Clubnacht.
Richtig.
Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, der Eintritt ist frei. Das
heißt,
es ist auch reizvoll für Leute, die in den Club wollen und vielleicht den Eintritt dadurch sparen.
Ja, wobei ich sagen würde, das ist vielleicht so ein kleinerer Anteil, das sind dann meistens so ganz junge Leute. Es ist andersrum auch interessant, dass es ab Ende 20 in den Leuten doch schon irgendwie Zweifel gibt, ob sie nicht jetzt irgendwie doch zu alt sind, in einen Club zu gehen. Beim Robert Johnson ist das eigentlich nicht so. Ja, also da können Menschen jeden Alters durch die Tür kommen, aber so rein psychologisch funktioniert das eigentlich ganz gut, weil man weiß, man wird da jetzt nicht ausgemustert an der Tür, sodass ich sagen würde, wir haben da so ein Publikum eigentlich so von 18 bis Mitte 60, was eben zuhört dann bei Robert Johnson Theorie.
Ich habe einen ganz guten Freund, der hat mir neulich erzählt, der ist auch Mitte 60 tatsächlich. Der ist ein großer Fan heutiger zeitgenössischer elektronischer Musik und er war im Robert Johnson, er ist regelmäßig dort. Und die Türsteherin hat ihn gefragt, wissen Sie denn, was heute hier für eine Musik läuft? Wollen Sie wirklich hier rein oder wollen Sie nicht vielleicht nebenan ins MTW?
Ja. Na, das liegt natürlich daran, was ich vorhin auch gesagt habe, dass die meisten Menschen sich nicht mehr weiterentwickeln ab Ende 20. Das ist ja auch eher so die Ausnahme und solche Leute haben wir wirklich ganz viel irgendwie im Publikum. Das sind auch die, die auch als erstes nach vorne kommen und noch mit dem Referenten ein kleines Schwätzchen halten wollen und dann vielleicht auch noch so ein paar Informationen haben, die andere Leute nicht haben. Also solche Leute kommen auch gerne irgendwie zu uns, die dann eigentlich noch mehr wissen, als wir erzählen.
Genau. Apropos Referenten. Ich habe mir auch nochmal die Liste der Künstlerinnen und Künstler angeschaut, die bei Robert Johnson Theorie schon da waren. Sind sehr interessante Figuren dabei, zum Beispiel Michaela Melian.
Ja.
Die hat ja eine ähnliche Position wie Sie, Heiner Blum. Sie ist auch Kunstprofessorin, ist selbst Musikerin, ist selbst Künstlerin. Und die hatte eine Veranstaltung mit dem etwas kryptischen Titel Elektronische Weltorgel. Was ist da zum Beispiel passiert?
Ja, also Michaela ist eine gute Freundin von mir. Wir haben auch zusammen mal vor längerer Zeit eine große Ausstellung gemeinsam in der Kunsthalle Baden-Baden gemacht und wir sind seitdem eigentlich ständig in Kontakt und tauschen uns aus. Auch da war es natürlich so, dass ich ihr gesagt habe, bitte jetzt nicht irgendwie Werkschau. Normalerweise, wenn man als Künstler eingeladen ist, muss man einfach erzählen, was man so gemacht hat und macht und machen will. Und sie hat sich ausgesucht, das war ein Studio für elektronische Musik, das es bekanntermaßen beim WDR in Köln gab. Aber es gab eben eins auch in der Rundfunkanstalt in München. Und darüber hat sie geredet.
Und dann war auch der Deutsche Buchpreisträger des Jahres 2015 im Robert Johnson, was man auch nicht unbedingt erwarten würde. Sein Buch hatte ja schon einen interessanten Titel, Frank Witzel ist der Mann, und das Buch hieß Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Was hat Frank Witzel denn im Robert Johnson gemacht?
Naja, Frank Witzel ist auch jemand, der sehr popkulturaffin ist, ist jetzt nicht ein ausgewiesener Techno-House-Experte. In dem Buch spielt eine große Rolle eigentlich so die Musikkultur der 60er Jahre. Und tatsächlich hat er da Beatles-Platten und solche Dinge gespielt.
Und wie hat das Publikum reagiert?
Ja, sehr erfreut. Ja, also ich habe auch immer so ein bisschen den Ehrgeiz, dass bei diesen Veranstaltungen Platten gespielt werden, die noch nie im Robert Johnson gespielt wurden. Ja, aber es ist dann trotzdem so, dass der Oliver Hafenbauer, der das Booking macht, mich dann immer wieder desillusioniert und sagt, das haben wir alles irgendwie schon gespielt. Dann morgens irgendwie um 5 hat dann auch der eine oder andere schon mal eine Beatles-Platte aufgelegt. Das ist ja nicht so ein zugenageltes Universum, so wie man sich das vielleicht von außen her vorstellt, sondern tatsächlich wurden die Beatles nicht ausgepfiffen, sondern den Leuten hat das gefallen.
Sehr schön. Apropos Beatles, auch weltberühmte Leute waren schon bei Robert Johnson Theorie. Brian Eno war in der 36. Folge da. Und bevor wir darüber reden, was der britische Musiker und Ambient-Pionier gemacht hat bei Robert Johnson Theorie, wollen wir ihn hören. Sie haben die Musik mitgebracht, ausgesucht. Heiner Blum, was hören wir?
Wir hören Brian Eno zusammen mit Harmonia. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Harmonia ist ja eigentlich Krautrock. Und zu der Zeit, als Krautrock groß war in Deutschland, lag das auch sehr, sehr stark im Fokus von englischen Musikern. Das weiß man oft gar nicht. Und Brian Eno hat eigentlich allen erzählt, dass Harmonia die beste Popgruppe der Welt ist in seinen Augen. Alle haben ihn irgendwie groß angeguckt, keiner wusste, wer das ist. Und er ist tatsächlich dann zu denen, die waren damals auf dem Land, ins Studio gefahren und stand plötzlich vor der Tür mit einem, ich glaube, mit einer Tonbandmaschine.
Also auf dem Land in Niedersachsen irgendwo, ne?
Ja,
also in Deutschland.
Ja. Und die haben eben dann zusammen produziert und man hört ganz stark auch an den Platten, die Brian Eno danach selber produziert hat, dass es da einen ganz, ganz starken Einfluss gab.
Wir hören Tracks and Traces. Tracks and Traces, Brian Eno und Harmonia 76 im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mitgebracht von Heiner Blum, Künstler, Kunstprofessor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Mitbetreiber und Erfinder oder Miterfinder und Betreiber von Robert Johnson Theorie, die Veranstaltungsreihe zum Thema Clubkultur im weitesten Sinne. Und Brian Eno war auch da und er hatte eine Veranstaltung auch mit einem sehr interessanten Titel ins Deutsche frei übersetzt. Woher ich komme oder wo ich all meine Ideen gestohlen habe oder alle Dinge, die ich neu verpackt habe und als meine eigene verkauft habe oder eines Tages werde ich eine eigene Idee haben, das verspreche ich. Ein langer Titel, das auch noch auf Englisch. Was will uns Brian Eno damit sagen?
Ja, also auch bei Brian Eno habe ich mir überlegt, was ich ihm für eine Aufgabe stellen kann. Und ich habe dann 10, 12 Platten ausgewählt, von denen ich wusste, wir haben uns aber auch vorher abgestimmt, dass sie im Grunde genommen seine Musik beeinflusst haben. Das war zum Beispiel ein Gospelchor oder auch jemand eben wie John Cage. Und wir haben die Platten dann gehört und er hat das kommentiert. Und am Abend vorher haben wir uns getroffen, um dann nochmal so ein bisschen Feintuning zu machen. Wir haben zusammen zu Abend gegessen und dann am Schluss habe ich gefragt, wie nennen wir denn eigentlich jetzt die Veranstaltung? Und dann hat er auf dem Zettel praktisch den ersten Satz von diesem Titel geschrieben und musste dann selber drüber lachen. Und dann ging das praktisch immer weiter. Also er hat dann noch 2-3 Mal diesen Titel ergänzt und so ist dieser ellenlange Titel entstanden, über den wir uns dann beide köstlich amüsiert haben.
Ja, sieht auch super aus in Großbuchstaben auf Englisch, sehr schön. Die Zukunft von Robert Johnson, da wollen wir gleich drüber reden, und von Robert Johnson Theorie. Sie haben gesagt, es ist bald die 50. Veranstaltung, auch über Ihre Zukunft, Heiner Blum. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, kleines Spiel, die ich Ihnen jetzt zuwerfen will, und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt, ob Ihnen was dazu einfällt. Okay?
Ja.
Pädagogischer Eros.
Tatsächlich begreife ich mich als Pädagoge und es ist so, dass ich, glaube ich, auch so aus Sicht der Studenten ein relativ strenger, aber auch gefragter Lehrer bin, weil die Leute natürlich wissen, dass ich ihnen irgendwie nichts vormache, sondern ich gebe eigentlich immer eine relativ harte, konstruktive Kritik.
Mhm. Und der Eros?
Keine Ahnung.
Gut. Nächstes Stichwort, Learning by Doing.
Es ist so, dass wenn man an der Kunsthochschule unterrichtet, die Leute so im ersten Semester, wenn sie von der Schule kommen, sehr, sehr fleißig sind und irgendwann entdecken die Studenten auch so natürlich das Partyleben, das später Aufstehen, die eine oder andere Substanz, die das Leben eventuell verbessern könnte, und man muss dann ab einem bestimmten Punkt einfach auch den Leuten sagen, wenn ihr Künstler oder Gestalter sein wollt, entscheidet sich das praktisch nur über das Tun. Und nicht übers Angeben oder nicht irgendwie über Pläne schmieden. Tatsächlich muss man als Künstler mindestens genauso hart arbeiten wie alle anderen Menschen auch.
Sie haben von Substanzen gesprochen, will ich gerade mal einhaken. Wie ist da die Politik im Robert Johnson zum Beispiel?
Kann ich nicht so genau sagen. Natürlich ist das etwas, von dem man eher nichts weiß, was aber dann trotzdem irgendwie Teil der Clubkultur ist. Es gibt seit Jahren eigentlich immer große Probleme, nicht im Robert Johnson, sondern in der Umgebung, weil die Polizei da so einen besonderen Ehrgeiz hat, den Leuten den Spaß zu verderben.
Nächstes Stichwort, Technik gegen die Gebrauchsanweisung verwenden.
Ja, sowohl als auch, also bei den Roland-Geräten kann man natürlich sagen, also wenn man so die frühen Anzeigen sieht, die Roland in Musikzeitschriften geschaltet hat, dann war ein Gerät jetzt wie die 303 zum Beispiel sowas, was Alleinunterhalter nutzen sollten als Ersatz für einen Schlagzeuger, der eventuell dann zu teuer gewesen wäre.
Also und, die so bei Hochzeiten dann richtig. So ein Potpourri spielen.
Genau, das war so die eigentliche Idee. Aber für diese klassischen Hochzeitsalleinunterhalter war das doch ein bisschen zu wirrt, das Gerät. Und dann wurde das eigentlich mehr oder weniger durch Zufall entdeckt durch so Leute wie DJ Pierre zum Beispiel, die dann plötzlich da Töne rausgekriegt haben.
Ein Hausproduzent, früher Hausproduzent.
Genau, die dann Töne rausbekommen haben aus dem Gerät, die auf dem Dancefloor die Leute irgendwie die Wände hochgetrieben haben. Und insofern ist das eigentlich schon, wie soll ich sagen, ist Techno eigentlich auch die Geschichte von Zweckentfremdung von solchen Geräten. Aber die Töne waren da drin.
Letztes Stichwort, Demokratie auf dem Dancefloor.
Weiß ich nicht. Die Leute auf dem Dancefloor stimmen ja im Grunde genommen nicht wirklich ab, sondern es ist auch, wie soll ich sagen, so eine Art Vertrauen, also was es gibt ins Robert Johnson. Also es werden ja da praktisch weltweit so die wichtigen DJs in dem Bereich geholt und ihnen wird das Vertrauen ausgesprochen. Und manchmal ist es auch so, dass, wie soll ich sagen, die Crowd auch reagiert, wenn ihnen irgendwie was nicht gefällt. Da kann man vielleicht sagen, so dass in den ersten Jahren im Robert Johnson dann also über solche Abstimmungen quasi so mit den Füßen bestimmte Leute dann eben nicht mehr aufgetreten sind, andere irgendwie mehr. Aber inzwischen hat das so einen Flow, dass das eigentlich nicht mehr so eine Rolle spielt. Mhm. Also wir hatten auch gedacht, als wir den Club eröffnet haben, dass Tech House vielleicht eine Sache ist, die 3-4 Jahre noch hält und dann kommt sowieso was anderes.
Und jetzt denken Sie da anders drüber?
Jetzt, ja, zwangsläufig, ja. Ist kein Ende abzusehen.
Kein Ende abzusehen. Heiner Blum, Mitgründer des Robert Johnson, Mitgründer der Reihe Robert Johnson Theorie. Eine ganz andere Frage, Heiner Blum. In Frankfurt soll im Laufe der nächsten 1-2 Jahre ein neues Museum entstehen. Und es hat einen nicht so ganz unbescheidenen Namen. Das heißt nämlich MoMEM, also spielt mit der Assoziation MoMA. Museum of Modern Art in New York. Das MoMEM in Frankfurt, der Name steht für Museum for Modern Electronic Music. Ein Museum für moderne elektronische Musik. Was halten Sie von diesem Projekt?
Ja, das sind ja Leute, mit denen wir im freundschaftlichen Kontakt sind, die das machen. Den Stefan Weil von Atelier Markgraf kenne ich schon, 20 Jahre. Ist ja auch jemand, der sich sehr gut auskennt im Clubleben. War auch irgendwie bei der ganz frühen Frontpage mal mit dabei. Ist auf jeden Fall jemand, der sich extrem gut auskennt. Und dann gibt's natürlich Tala und Alex, die im Grunde genommen die Idee hatten, sowas zu machen, und finde das auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken. Ich habe auch schon öfter mal überlegt, wie kann man das überhaupt machen? Etwas, was, sagen wir mal, in einem Club oder in Plattenläden eigentlich seine Existenz hat, kann man das auf Museumsräume transferieren? Das ist bestimmt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ich habe mich gerade letzte Woche mit einem Kurator vom Vitra-Museum in Weil am Rhein unterhalten. Die machen jetzt in Kürze auch eine große Ausstellung eben über Dancefloor, über Clubs, ja, und wo wir auch so über das Problem gesprochen haben und letztendlich auch nicht gewusst haben, wie man da elegant rauskommt. Es gab ja auch jetzt im vergangenen Jahr eine Ausstellung vom Atamatsias im MMK in Frankfurt, wo man versucht hat, eben auch Clubkultur ins Museum zu übersetzen. Das hängt natürlich an allen Ecken und Enden. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe auch gerade elektronische Musik als immer etwas Gleichwertiges zur bildenden Kunst empfunden. Also ich war auch mal vor 8 Jahren Mitkurator bei einer Ausstellung im ZKM in Karlsruhe. Da haben wir eine Ausstellung gemacht über aktuelle Kunst in Deutschland, die ist Vertrautes Terrain. Und da war meine Aufgabe eben auch, den Clubbereich damit reinzunehmen. Da habe ich praktisch Museumssockel umgebaut in Jukeboxes, und ich habe dann 20 Produzenten elektronischer Musik mit einem Touchscreen und einer Festplatte praktisch über diese Jukeboxes festgestellt. Man konnte eben dann mit Kopfhörern dann Tracks hören von Marc Ernestus, Moritz von Oswald, Kotai, Wolfgang Vogt und so weiter. Also die Schnittmenge ist auf jeden Fall da, was das Publikum betrifft. Also wir hatten jetzt auch die letzte Theorieveranstaltung als Gemeinschaftsproduktion mit dem MMK gemacht.
Museum für Moderne Kunst.
Genau, die haben eben eine Ausstellung gemacht mit Florian Hecker, jemand, der sich eigentlich nur mit Sound beschäftigt. Und Florian Hecker hat eben dann bei uns bei Robert Johnson Theorie einen Vortrag gehalten über Yannis Xenakis.
Also es ist ein sehr weit greifendes Projekt sozusagen, und auch viele Kooperationen von Offenbach nach Frankfurt und zurück. Das MoMEM legt sehr viel Wert drauf, auf einen gewissen Lokalpatriotismus. Ja. Und es wird immer wieder gesagt, Frankfurt ist eine der Hauptstädte der Techno-Geschichte, und Techno kommt aus Deutschland sogar, sagt vor allem Tala ganz gerne. Was halten Sie davon?
Ja, also ich habe ja auch immer mal wieder Leute aus Berlin da gehabt, Dimitri Hegemann zum Beispiel, und die sagen alle, obwohl Berlin natürlich da eine ganz große Nummer ist in Deutschland, dass in Deutschland tatsächlich die Frankfurter ganz vorne dran waren. Da sind die zu Recht auch stolz, aber natürlich gibt es noch andere Städte wie Detroit und Chicago, die da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Wo ein bisschen was passiert ist, ja, genau. Rainer Blum zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ein sehr vielseitiger Mensch, wie wir gehört haben, und neben all diesen Aktivitäten sind Sie auch noch als Künstler nach wie vor aktiv, zum Beispiel mit einer Fotoausstellung. Zweite Welt, ich habe das Buch hier, ein sehr schönes Buch dazu, den Katalog mit einem sehr interessanten Text von Juliane Rebentisch, Zweite Welt, worum ging es da?
Ja, also vielleicht um das nochmal so zu erklären, warum ich als Künstler eben auch im Clubbereich oder im Bereich soziale Choreografie tätig ist. Es ist ja so, dass man als Künstler eigentlich immer mit so Ghetto-Situationen konfrontiert wird.
Was heißt?
Das heißt, es werden einem unterschiedlich große weiße Räume zur Verfügung gestellt. Die heißen Galerie oder Kunstverein oder Museum. Ich habe da so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre eigentlich viele Projekte gemacht in so einem Kontext. Und dann gibt es irgendwann mal so einen Punkt, wo man das doch als sehr künstlich empfindet und eigentlich so die Idee hat, man könnte ja mit Kreativität viel mehr Dinge gestalten als jetzt irgendwelche Rechtecke, die man an die Wand hängt und dann kommen reiche Leute und kaufen einem das ab. Und so sind eigentlich diese ganzen Projekte entstanden, wie Robert Johnson Theorie, und es gibt ja ganz viel mehr. Und es ist so, dass ich eigentlich jetzt so in den letzten Jahren da wieder so ein bisschen zurückgekommen bin und ich habe jetzt nie so wirklich das Interesse für Whitecube-Kunst verloren, aber das ist im Grunde genommen als Künstler auch immer so ein gewisser innerer Druck, dem man da Raum gibt. Und was viele Leute nicht wissen, ich habe ja Fotografie eigentlich studiert und dann bin ich eher aus Versehen Künstler geworden. Und ich habe vor ein paar Jahren dann in einer Ausstellung in Mannheim das erste Foto der Welt gesehen. Und das erste Foto der Welt wurde von einem Franzosen in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts aufgenommen. Es ist ein Blick aus seinem Fenster. Und das war für mich so ein Initiationserlebnis, weil das erste Foto der Welt ist mit Bitumen auf eine Zinnplatte belichtet. Und wenn man da vorstellt, sieht man so gut wie nichts. Das ist so ein schillerndes Etwas. Und man muss im Grunde genommen seinen Körper einsetzen und drumherum gehen. Und dann ergänzt sich das Schillern eben zu einem Bild. Mhm. Und das hat mich derartig fasziniert, dass ich gedacht habe, sowas will ich auch machen. Mhm. Und habe dann eben eine Werkgruppe angefangen, die heißt Zweite Welt. Das sind UV-Drucke auf Zinnfolie, bei denen man eben auch so ein Erlebnis hat, wenn man die anguckt. Und Zweite Welt heißt es deswegen, weil die Bildwelt eigentlich eine Secondhand-Bildwelt ist. Die Grundlage der Fotografien sind eigentlich immer Bilder aus Dokumentarfilmen, Spielfilmen, teilweise Fotos, die ich selber gemacht habe, die in einem Transformationsprozess in Photoshop eben dann nochmal verwandelt werden.
Mhm. Faszinierende Bilder, kann ich nur empfehlen. Zweite Welt, den Katalog gibt's. Heiner Blum. Alt werden mit Techno und Clubkultur, wie geht's weiter? Sie werden in 2 Jahren 60. Viele Ihrer Gäste waren auch in diesem Alter, teilweise schon drüber, viele zwischen 40 und 50. Wie ist es mit dem Älterwerden im Club?
Also tatsächlich ist es so, wenn man mich fragt, wie alt ich werde, dann muss ich immer nachrechnen. Also ich weiß immer, dass ich 1959 geboren bin, und tatsächlich merke ich mir das nicht mit dem Alter. Ist mir doch relativ egal. Und zum Glück gibt es ja immer auch Leute, die älter sind und da vorangeprescht sind. Mir sitzt jemand gegenüber.
Danke.
Dann gibt es auch, Freunde eben wie Thomas Meinecke, der da auch einfach nicht müde wird, so Techno-House-Geschichten im Zusammenhang auch mit seiner Literatur zu performen, beziehungsweise auch, wenn man ihn zu einer Dichterlesung einlädt, will er auch immer hinterher noch Techno-Platten auflegen.
Mhm. Also kein Ende abzusehen. Ende abzusehen von dieser Sendung, die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben?
Das ist Basic Channel. Basic Channel ist eben ein Projekt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das sind Marc Ernestus und Moritz von Oswald. Wir reden da über Berlin um 1990. Ich würde sagen, das ist mit das Beste, was es an elektronischer Clubmusik gibt. Die haben damals wirklich die ganze Szene beeindruckt und geprägt mit diesen Platten. Sehr, sehr interessant ist eigentlich, dass es zunächst nicht bekannt war, wer sich praktisch hinter Basic Channel verbirgt. Wenn ein Plattenladen diese Platten bestellt haben, dann kamen die aus Detroit, weil die wurden eben in Detroit gemastert und gepresst. Und alle haben natürlich vermutet, welche Produzentengrößen sie eben sich aus den USA dahinter verbirgen. Es waren zwei Berliner, die ja wirklich ganz, ganz, ganz wichtige Produzenten und Künstler sind. Und tatsächlich habe ich es eben auch vor einiger Zeit geschafft, Marc Ernestus, der sowas nie macht, weil er sehr schüchtern ist, ins Robert Johnson zu locken zu einer Veranstaltung.
Heiner Blum, vielen Dank. Wir hören Basic Channel. Mein Name ist Klaus Walter. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur.